Ja, jetzt haben wir die Frage wahrscheinlich zu ergriffen und mittendrin, um da richtig auch Beifall zu geben für die Art, wie wir mit hineingenommen wurden in diese Frage. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Hilft es dir was? Macht es was mit deinem Leben vor dem Tod? Wir haben von Lars gehört über seinen Freund Jens, dass er beim Unfall plötzlich ums Leben gekommen ist. Aber Jens hat Lars etwas Wichtiges hinterlassen. Diese Frage oder dieses Thema Leben nach dem Tod. Er hat Lars immer wieder davon erzählt, wie toll das mit dem Glauben für ihn gewesen ist und dass er keine Angst vor dem Tod mehr hat. Lars kann es nicht glauben oder noch nicht glauben. Aber Jens muss das ziemlich stark geglaubt haben. Ich möchte mal ein Bekenntnis zu dem Glauben weitergeben, den Jens wohl hatte. Und ob das wohl der verunglückte Jens so hätte sagen können. Ich glaube an Gott und dass das Leben in Jesus Christus den Tod überwunden hat. Ich glaube, dass ich im Glauben an Jesus Christus zu diesem Leben gehöre. Ich werde möglicherweise viel leiden müssen und früher oder später werde ich sterben. Durch Gottes Wort werde ich dann auferstehen und mit Christus in seiner Herrlichkeit leben. Dieser Glaube ist mir Trost und Halt für die Ewigkeit und für mein Leben heute und hier. Liebe Gemeinde, ich habe dieses Bekenntnis so formuliert und dabei gedacht, so wird es vielleicht dieser Jens geglaubt haben. Freilich habe ich es formuliert und es ist vielleicht ein bisschen mehr Theologensprache, aber ich will eben auch sagen, das ist mein Bekenntnis, da stehe ich dahinter. Das glaube ich. Ich werde auch einmal sterben und im Vertrauen auf Jesus Christus darf ich auferstehen in Gottes Herrlichkeit. Vielleicht, ja hoffentlich, können sich viele von euch und von Ihnen das auch so zu eigen machen, diesen Glauben. Ich möchte es Ihnen zum Lesen zeigen, was ich gerade formuliert habe. Sie können schauen, ob Sie auch hinter diesem Bekenntnis stehen würden. Ich glaube an Gott und dass das Leben in Jesus Christus den Tod überwunden hat. Ich glaube, dass ich im Glauben an Jesus Christus zu diesem Leben gehöre. Ich werde möglicherweise viel leiden müssen und früher oder später werde ich sterben. Durch Gottes Wort werde ich dann auferstehen und mit Christus in seiner Herrlichkeit leben. Dieser Glaube ist mir Trost und Halt für die Ewigkeit und für mein Leben heute und hier. Im Grunde ist dieses Bekenntnis genau entsprechend dem apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir immer wieder gemeinsam sprechen, was der gemeinsame Glaube unserer Kirche ist. Da bekennen wir uns zum Glauben an die Auferstehung und an das ewige Leben. Ich habe das formuliert als ein persönliches, aber nicht privates Bekenntnis. Würde ich von meinen intimen Gedanken reden wollen, dann müsste ich differenzierter reden. Auch von meinen Zweifeln, die immer wieder da sind. Von Verunsicherung im Blick auf mich und andere. Dann wäre es nicht nur ein Bekenntnis wie Jens, sondern auch Lars. Es ist mir nicht immer gleich gewiss, was ich glaube. Aber dass ich so glauben will, dass ich diese Hoffnung haben will, dass ich mein Leben und Sterben so verstehe, dahinter stehe ich. Ich will auch genau diese christliche Hoffnung haben. Keine andere, weil ich die will, die sich auf das stützt, was Jesus getan hat. Und daran halte ich mich und da soll mich auch Gott dabei halten, wenn ich mich nicht halten kann. Dieser Glaube gibt meinem Leben Stärke und Sinn. Nun habe ich dieses Bekenntnis für heute nicht aus freien Stücken formuliert. Den Kern dieser Sätze hat auch die Kirche von Jesus übernommen, über dessen Worte wir heute wie sonst eigentlich nachdenken. Bei Jesus ist das freilich kein Glaubensbekenntnis, sondern eine Ansage. Jesus musste nicht sagen, ich glaube. Er wusste, was werden wird. Er kannte auch schon die Umstände. Und wie er es sagt, so kommt es. Es ist die sogenannte Leidensankündigung von Jesus, die ich aufgegriffen habe. Und den Mittelteil des Hoffnungsbekenntnisses habe ich danach gestaltet. Diese Ankündigung klingt bei Jesus so. Ich lese sie im Zusammenhang der Verse aus Markus 8, Vers 31 bis 33. Danach erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen. Aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Was glauben Sie? Was sagt Ihre Familie? Was sagen deine Eltern oder Ihre Kinder oder dein Partner? Wenn du sagst, wisst ihr was? Ich werde sterben und dann auferstehen. Oder so ausführlich, ich werde möglicherweise viel leiden müssen und früher oder später werde ich sterben. Durch Gottes Wort werde ich dann auferstehen. Wenn einer daheim so etwas sagt, dann ist wahrscheinlich die Reaktion befremden. Wahrscheinlich kommt dann eine Abwehr. Ach, hör doch auf, bist du heute negativ? Du beschwerst ja deinen Tod. Jetzt leb erst einmal. Oder bist du gar krank? Fühlst du dich nicht wohl? Lass das, pack die Welt positiv an. Genauso ging das damals auch bei Jesus und seinen Jüngern. Ich lese noch einen Vers weiter. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, Jesus das auszureden. Jesus hat sich dann wieder gewehrt, er blieb bei seiner Ankündigung. Mich würde interessieren, ob Petrus richtig zugehört hatte bei Jesus. Er reagiert mit seiner Abwehr ja nur auf den ersten Teil der Ankündigung Jesu, nämlich die Ankündigung des Todes. Das machen auch alle Bibelausgaben, die ich gefunden habe. Überall heißt es über diesem Abschnitt die erste Ankündigung von Jesu Leiden oder Jesus spricht das erste Mal von seinem Tod. Dabei spricht Jesus eigentlich von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Das von der Auferstehung überhören wir irgendwie zu leicht. Vielleicht, weil wir zu schnell erschrecken vor dem Tod. Und dann haben wir für die Auferstehung kein Ohr mehr. Der Tod ist etwas Handfestes, den sehen wir auch in unserer Lebenserfahrung. Und die Auferstehung glauben wir in Anführungsstrichen nur. Dabei ist die Auferstehung das, was bleibt und nicht der Tod. Weil wir die Auferstehung ausblenden, weil sie uns nicht stark genug präsent ist, möchten wir vom Tod nicht reden. Er ist dann so negativ, so sinnlos scheinbar. Ich wünsche mir, dass wir mehr über die Auferstehung reden. In der Kirche, in den Familien, in Freundeskreisen und in diesem Zusammenhang realistischerweise auch vom Tod. Ich glaube, dass viele Menschen in unserer Zeit darunter leiden, dass in ihren Familien nicht über den Tod gesprochen wird oder nur in einer Weise, die unangemessen ist. Dabei kann es sehr entlastend sein, vom Tod und von der Hoffnung im Tod reden zu können, mit seiner Familie und seinen Freunden, besonders bei Leuten, die es spüren, dass der Tod gar nicht fern ist. Als Pfarrer mache ich die Erfahrung, dass die Familien beneidenswert gut dran sind, wo man zu Lebzeiten ganz natürlich über den Tod und vor allem eben auch über die Hoffnung, über den Glauben an das ewige Leben gesprochen hat. Wo ein Mensch seinen Angehörigen irgendwann im Leben das sagen durfte, was er glaubt und hofft, da haben die Angehörigen einen Trost im Glauben. Wer seiner Familie erzählt von seiner Hoffnung, auch im Tod, gibt seinen Angehörigen diesen Trost, an den sie sich halten können, wenn der Ernstfall da ist. Gut ist es auch, dieses Gespräch in der Familie nicht nur in trockenen Worten, sondern geistlich gemeinsam erlebt zu haben. Das geschieht zum Beispiel, wenn man gemeinsame Lieder hat, von Geborgenheit im Sterben oder von der Hoffnung auf Auferstehung. Wenn man Gebete hat oder gemeinsam zum Gottesdienst geht oder auch einen Gottesdienst zu Hause hat, wie wir das als Kirche ja als Hausabendmahl anbieten, besonders für Zeiten, wo jemand nicht mehr zur Kirche kommen kann. Da tritt die Perspektive, dass das Leben den Tod überwindet, schon ein, bevor der Tod eingetreten ist. Meine These ist, der Glaube an das Leben nach dem Tod erleichtert spürbar das Leben vor dem Tod, gerade auch für die anderen um einen herum. Für mich hängt auch der Sinn des Lebens daran. Wer den Glauben hat, dass das Leben den Tod überwindet, lebt in einem Sinnzusammenhang, der sich über den Tod hinweg in die Ewigkeit spannt. Auch am Mittwoch haben wir das versucht, im Konfi anzusprechen, vom Sinn des Lebens, von dem Ziel des Lebens. Wege haben eine andere Qualität, wenn sie ein Ziel haben, das sich lohnt. Die Schulzeit hat das Ziel, dass man einen Abschluss hat und eine Ausbildung machen kann oder studieren. Familiengründung bekommt Perspektive, wenn die Hochzeit oder Kinder als Ziel präsent sind. Ziele bereichern das Leben und machen auch Strecken sinnvoll, die mal anstrengend sind. Wenn nur der Weg das Ziel ist, was an sich auch etwas Gutes ist, aber wenn nur das das Ziel ist, dann bedeutet das Ende des Weges Sinnlosigkeit. Ohne oder Sinnlosigkeit, die spätestens am Ende aller Wege im Tod da ist. Ohne Auferstehungshoffnung gibt es nur die negative Sinndeutung im Tod, wenn man beispielsweise sagen kann, der Tod sei Befreiung vom Leiden und von Krankheit gewesen. Mit Glauben aber verwirklicht sich ein positiver Sinn. Ein Mensch erreicht das Ziel seiner Hoffnung, die Ewigkeit. Im Konfi haben wir dazu einige Bibelstellen aufgeschlagen, die das Ziel benennen als Paradies, Himmelreich oder ewiges Leben. In manchen Gemeinden feiert man mit der Bestattung auch das Ankommen im Himmel. Und für mich erlebe ich diesen Aspekt da besonders, wo ein Mensch davon seinerseits gesprochen hat im Leben. Und ich hoffe, bei meiner Bestattung wird es auch einmal so sein. Das war jetzt natürlich alles weit hinausgeblickt. Die meisten von uns sind in einem Alter, wo man ans Sterben gar nicht denkt, sich nicht damit beschäftigt. Es soll ja noch so viel anderes vorher kommen. Ich habe mich bei der Vorbereitung für die Predigt daran erinnert, wie ich die Todes- und Auferstehungsankündigung Jesu auch immer wieder mit Grundschülern, also mit Kindern, behandelt habe. Da habe ich versucht, den Ernst in der Ankündigung Jesu mit Abwechslung zu verbinden. Die Geschichte von der Passion Jesu kommt in Klasse 4 dran. Da erzählt man im Rallye, wie Jesus nach Jerusalem geht, wie er dort einzieht, was er dort alles erlebt und wie er schließlich gekreuzigt wird und wie dann Ostern kommt und die Auferstehung. Wenn die dreifache Todes- und Auferstehungsankündigung Jesu drankam, dann bin ich mit den Schülern manchmal rausgegangen und habe einen kleinen Spaziergang gemacht. Jesus war ja auch unterwegs, als das geschah, als er diese Ankündigung gemacht hat. Es wird immer so erzählt, dass das am Wege, auf dem Wege geschah. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern durch das jüdische Land und zog hinauf in Richtung Jerusalem. Dann habe ich es gemacht, wie Jesus auch, und bin mit der Schulklasse plötzlich stehen geblieben unterwegs, habe mich zu den Schülern umgedreht und als Jesus erzählt, dass ich leiden muss und getötet werde und nach 3 Tagen auferstehen. Die Kinder sollten sich da einfühlen, das spüren, wie wichtig das Jesus gewesen sein muss, dass er 3-mal fast dasselbe sagte unterwegs zu seinen Leuten. Außerdem sollten sie mitbekommen, dass Jesus, obwohl er wusste, dass das kommen wird und dass das sein Weg sein wird, dass er trotzdem weiterging nach Jerusalem. Dann habe ich bisher heute im Gottesdienst nur die erste Ankündigung vorgelesen. An dieser Stelle möchte ich die zweite folgen lassen. Im Markus-Evangelium im Kapitel danach, da heißt es, Jesus und seine Jünger brachen wieder auf und zogen durch Galiläa. Und Jesus wollte nicht, dass es jemand erfährt. Denn Jesus wollte seine Jünger lehren und ihnen sagen, was ihm bevorstand. Der Menschensohn wird ausgeliefert werden in die Hände der Menschen. Sie werden ihn töten. Aber nach 3 Tagen wird er auferstehen. Aber die Jünger verstanden nicht, was Jesus sagen wollte, und sie scheuten sich, ihn danach zu fragen. Hier erwähnt Markus, dass die Jünger nicht verstanden und sich scheuten zu fragen. Sie tabuisieren den Tod, sie trauen sich nicht daran. Mit Ostern und Pfingsten hat sich das bei den Jüngern völlig geändert. Jetzt verstanden sie es plötzlich alles. Und ihnen wurde die Bedeutung dieser Worte von Jesus umso wichtiger. Dass drei der Evangelisten die Ankündigung Jesu von Leiden, Sterben und Auferstehung dreimal bringen, ist schon deshalb erstaunlich, weil man damals Papier gespart hat. Und Gleiches öfter zu schreiben, hat eigentlich Papier verbraucht. Das hätte doch völlig unnötig sein können. Aber es war so wichtig, dass Jesus tatsächlich das öfters gesagt hat. Und die dritte Leidensankündigung, die klingt noch einmal ganz ähnlich. Nur ein bisschen ausführlicher im wiederum nächsten Kapitel, Markus 10. Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem ging Jesus vor ihnen her, vor den anderen her. Alle, die dabei waren, wunderten sich. Aber die Jünger, die ihm nachfolgten, hatten Angst. Dann nahm Jesus die 12 noch einmal beiseite und sagte ihnen, was nach dem Willen Gottes mit ihm geschehen sollte. Seht doch, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den führenden Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und ihn an die Heiden ausliefern, die unser Land besetzt haben. Die werden ihn verspotten und anspucken, ihn auspeitschen und töten. Aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Jesus will seinen Jüngern die Angst nehmen, heißt es da in der Einleitung und im Anschluss, da kommt in diesem Fall, dass die Jünger ein bisschen anders reagieren. Sie merken, das kann wichtig sein, wenn Jesus auch versteht, da dabei zu sein. Aber die Geschichte, die dann kommt, ist etwas anders. Und ich möchte noch einmal zurückkommen zu dem, wie ich das mit den Grundschülern dann unterwegs erzählt habe. Zwischen den Stops sind wir jeweils natürlich weitergegangen. Und einmal erinnere ich mich, da war Schnee gefallen und da haben wir zwischendurch eine Einheit Schneeballwerfen gemacht. Wir waren also lustig zwischen den verschiedenen ernsten Worten. Und ich denke, so kann und so soll es vielleicht auch sein. Wer vom Tod sprechen kann, wer diese Freiheit hat, der hat auch die Freiheit zu leben. Wenn das Leben den Tod überwindet, kann der hoffnungsvolle Mensch ein unbekümmertes Leben führen. Unbekümmertes Leben, das wünschen wir alle uns, besonders Jugendliche wünschen sich das. In Tischert haben gestern welche gesagt, jedes Kind soll eine PS4 bekommen. Oder dass ein Mediamarkt nach Neuffen kommt mit vielen Rabatten. Ich weiß nicht, was zu Ihrem unbekümmerten Leben gehört. Es ist wichtig, dass wir neben dem Ernst, den wir wahrnehmen sollen, der wichtig ist, dass wir auch das unbeschwerte Leben schätzen und führen. Und ich wünsche euch ein unbeschwertes Leben. Und das gerade durch den Glauben und seine Hoffnung, die den Tod nicht ausblendet, aber weiß, dass mit Jesus Christus das Leben den Tod überwindet. Nehmt das Leben nicht nur schwer und nicht nur leicht, sondern mit tief gegründeter persönlicher Hoffnung. Auch wenn jeder von uns sterben muss und vielleicht auch leiden kommt, wer Jesus nachfolgt, wird auferstehen und Gott sehen. Amen. Wir singen jetzt ein Jesus-Nachfolgelied. Klassisches